HR Info Wirtschaft
mit Daniel Bauer. Und ohne zu viel zu versprechen, heute startet die Sendung gleich mal mit einem richtigen Knaller. Vor ziemlich genau 6 Jahren war das. Hier in Frankfurt, am 2. Februar, wurde der knapp 120 Meter hohe AfE-Turm der Goethe-Uni gesprengt. Viele fanden es damals schade, weil der Klotz irgendwie schon Kultstatus hatte. Aber ich habe dem Ding ehrlich gesagt nie eine Träne nachgeweint. Er war einfach potthässlich. Jetzt steht an gleicher Stelle und fast fertig der Luxuswohnturm 140 West. Und das ist nur einer von vielen dieser Türme, die gerade überall in Frankfurt gebaut werden. Die Nachfrage scheint da zu sein und Investoren stecken ziemlich viel Geld in die Wolkenkratzer. Aber nochmal kurz zurück zum gesprengten AfE-Turm. Ja, er war wirklich hässlich, aber immerhin hatte man von drinnen als Student gratis einen tollen Blick über Frankfurt und auf den Taunus. Den Blick bekommt man jetzt nur noch, wenn man richtig viel Geld auf den Tisch legt. Die 60 Quadratmeter Wohnung im 140 West gibt's für rund 800.000 Euro. Wenn man 2 Schlaf- und Badezimmer will, ist man schon bei 1,5 Millionen. Rund 140 Meter hoch wird der Turm, direkt neben dem berühmten Senckenberg-Museum in Bockenheim. Von meinem Arbeitsplatz im HR kann ich zuschauen, wie er jede Woche eine Etage höher wird. Hübsch sieht er aus, finde ich. Schöner jedenfalls als der alte AfE-Turm. Aber wer zieht da eigentlich ein? Oder ist das Ding am Ende nur ein riesiges Anlageobjekt für Investoren, das dann im Zweifel jahrelang leer steht? Um das rauszufinden, verabrede ich mich auf der Baustelle mit Peter Matteo von der Grundstücksentwicklungsgesellschaft Groß und Partner. Die bauen den Turm. Ohne Baustellenstiefel und Helm geht hier zwischen den riesigen Kränen und Baggern nichts. Aber Matteo führt mich dann zielsicher durch das ganze Gewusel zu einem der Fahrstühle, die schon im Betrieb sind. So einen Luxusturm schaut man sich halt am besten von oben an.
Wir fahren jetzt in die 25. Etage. Wir haben ja die Hotelnutzung, das ist ein gemischt genutztes Gebäude. Das heißt, von Erdgeschoss bis zur 23. Etage haben wir Hotelnutzung. Und ab der 24. Etage haben wir die Wohnungsnutzung. Und der Vorteil, den wir hier bei dem Gebäude haben, wir haben eigentlich von allen Etagen aus eine Top-Aussicht. Also gerade im Bereich der Wohnungen, weil wir aufgrund der Hotelanordnung ab den Etagen über dem Hotel praktisch ein unverbaubarer Blick haben.
Das heißt, jeder, der sich eine Wohnung gekauft hat, kann garantiert damit rechnen, dass er einen Balkon hat mit einer tollen Aussicht.
So ist es.
Okay, so, jetzt sind wir hier im 24. Stockwerk. Sieht noch, ja, Rohbau aus, aber schon soweit fertig. Die Fenster sind noch abgeklebt, aber sie sind schon drin.
Ja, sie sind schon drin. Also Fassade ist weitestgehend geschlossen bis oben den letzten Teil. Ist ja klar, weil der Rohbau geht ja von unten nach oben.
Also hier stehen auch viele Holzpaletten, Dichtungsmaterial, eben wie man es von einem Rohbau kennt.
Ja, also Sie können das, ein Hochhaus ist ja immer, hat einen Mittelkern, wo die Aufzugsanlagen, die Schächte und die Fluchtremmenhäuser angeordnet sind. Und rings um den Kern befindet sich die Haupterschließungsflure. Sie haben ja die Besonderheit bei diesen Hochhäusern, dass Sie einmal einen Feuerwehraufzug haben und dann die normalen Aufzüge, die jeweiligen Geschosse erschließen. Wir haben hier überall Aufzüge mit Zielwartsteuerung dazu. Das heißt, wir haben ja auch spezielle Sicherheitsanforderungen. Wir haben einen Teil der Aufzüge, die nur das Hotel bestücken und dann auch wieder abgesichert sind, dass nur die Gäste Zugang zu diesen einzelnen Hotelfluren haben. Und dann haben wir Aufzüge, die direkt hochgehen, auch von einem separaten Eingang heraus, um dann die Wohnungen zu erschließen.
Ah, okay, also die Leute, die Wohnung hier gekauft haben, die müssen nicht durch die Hotellobby durch?
Nein, die haben einen komplett separaten Eingang, wo auch Concierge-Angebote vorhanden sind, die Briefkastenanlagen und Paketdienst etc. Und von dort aus werden dann die einzelnen Wohnetagen erschlossen.
Gehen wir mal gerade zu seinem Fenster. Vielleicht kann man über diese verklebte Folie auch schon mal einen Blick nach draußen werfen.
Wir können hier aufmachen, glaube ich.
Okay. Ah, okay, das ist... Ja, genau, einfach damit man mal so einen Eindruck hat, was die Mieter dann sozusagen später für einen Ausblick haben.
Hier können Sie auch auf einen Balkon schauen.
Wie hoch sind wir hier gerade ungefähr?
110, 115 Meter rum. Und ich konnte letzte Woche über den Aussicht mal von ganz oben genießen. Also das ist schon, obwohl Sie haben hier fast die gleiche Aussicht. Also das sehen Sie jetzt nicht unbedingt mehr. Es ist halt nur noch mal eine andere Herausforderung, wenn Sie oben auf der Dachfläche stehen.
Aber dahin will oder darf mich Peter Matteo jetzt nicht mitnehmen. Vielleicht auch ganz gut so. Ist schon ziemlich hoch und windig. Wenigstens weiß ich jetzt in etwa, wie der Luxuswohnturm von innen aussieht. Aber wer hier in die knapp 190 Wohnungen einzieht, das kann mir auch Matteo nicht sagen. Zum Glück schaut sich gerade auch Mario Schütt auf den Rohbau an. Er managt den offenen Immobilienfonds Haus Invest der Commerzbank-Tochter Commerz Real. Und das ist insofern praktisch, weil das 140 West dem Hausinvestfonds gehört, beziehungsweise den Anlegern. Mario Schüttauf ist in jedem Fall der Richtige, wenn man sich hier eine Wohnung kaufen will. Für mich ist das aus diversen finanziellen Gründen vermutlich nichts, aber ich frage mal vorsichtig bei ihm an und merke schnell, gewiefter Verkäufer.
Naja, das mit den Preisen ist halt immer so eine Sache. Ich würde Ihnen eher die Frage stellen, was wären Sie bereit für das, was Sie hier vorfinden, zu zahlen? Wenn das Projekt fertig ist, ja, und Sie laufen hier durch und Sie werden einfach über die Materialien gehen, ja, diese Details, die Sie heute noch gar nicht erkennen können, die werden Sie dann sehen, dann werden Sie wahrscheinlich auch bereit sein, etwas zu zahlen, was Sie sich heute vielleicht gar nicht vorstellen können. Das ist wie im Privaten, wenn man etwas haben möchte, ja, und begeistert ist, dann ist man bereit, auch einen gewissen Preis für dieses Produkt zu bezahlen. Das Entscheidende ist aber, dass wir das, was wir hier an Qualitätsanspruch haben, ja, sind die Leute halt auch bereit, entsprechend dann noch mehr zu bezahlen, als das, was vielleicht in der Öffentlichkeit auch irgendwo steht.
Es stehen ja Zahlen in der Öffentlichkeit, Preis, Quadratmeter. Jetzt müsste ich nachschauen. 13.000, glaube ich, für den Quadratmeter habe ich gelesen. Kommt das so hin?
Ja, also es gibt Wohnungen, die für 13.000 Euro verkauft worden sind.
Und es gibt billigere und es gibt teurere.
Das Wort billig werden Sie aus meinem Munde nicht hören. Ja. Es ist einfach eine Frage des Anspruches. Ja. Und das ist halt auch die Kunst, auch für die Zielgruppe, wenn jetzt Leute aus dem Taunus ihre Villa halt aufgeben, sich natürlich zu reduzieren von 300 Quadratmeter natürlich auf 130 Quadratmeter, aber gleichzeitig natürlich die Annehmlichkeiten auch zu haben. Ja. Das Gästezimmer findet sich im Hotel, die Skybar ist direkt unten, ja, es gibt einen Weinkeller, es gibt einen Concierge, man wird halt für vieles abgenommen. Und das Gebäude, was Frankfurt ja eigentlich identifiziert, ist die Stadt der kurzen Wege und das ist das Gebäude der kurzen Wege, wo man natürlich alle diese Annehmlichkeiten in einem Haus vereint, aber mit diesem hohen qualitäts- und ästhetischen Anspruch, den wir halt hier auch dann umsetzen.
Sie haben es kurz eben schon angesprochen. Wer sind die Interessenten, die sich hier eine Wohnung kaufen? Sie haben ja auch die Gespräche mit Interessenten geführt. Kann man die so in Gruppen einteilen?
Ja, also im Großen und Ganzen ergibt sich natürlich die, also was man schon sagen kann, es gibt einmal die Young Professional, die natürlich eher eine kleinere Wohnung suchen, ja, die eher hier in dem Sinne arbeiten und vielleicht auch über noch keine Familie haben, ungebunden sind. Was man aktuell sagen kann, das ist jetzt tatsächlich bei dem Abverkauf der Zielgruppe, ist es sehr stark weiblich geprägt, kann man auch sagen, ja, also sehr viele Damen und Frauen, die sich für dieses Produkt begeistern, vor dem Hintergrund natürlich des qualitativen Anspruchs an die Ästhetik.
Ja. Also das sind ja die Young Professionals, ja. Investmentbankerinnen generell, die das Geld mitbringen?
Ja, so kann man das sagen. Also oder in dem Sinne Eigentümer von Startup-Unternehmen, die einfach sagen, okay, ich möchte in Frankfurt halt einen Mittelpunkt haben und nehme halt eine kleinere Zweizimmerwohnung.
Aber es gibt auch, haben Sie schon gesagt, dass ältere Ehepaar, das jetzt sagt, also wir haben hier unsere Villa im Taunus, aber die verkaufen wir jetzt und wir tauschen Quadratmeter im Taunus gegen hier Wohnen in Frankfurt ein.
Korrekt. Oder geben sie natürlich dann ihren eigenen Kindern, aber am Ende tatsächlich dann hier ihren Lebensmittelpunkt dann zu verbringen. Ja. So kann man das sagen und einfach halt, weil das ist halt auch eine andere Qualität, weil man natürlich in dem Sinne, in einem Alter verschieben sich natürlich dann auch die Dinge und das Gebäude vermittelt ja genau das. Man genießt diesen Anspruch des Hotels gleichzeitig in dieser Wohnung. Und das begeistert halt die Leute. Ja. Und das fängt halt an, gerade jetzt zum Beispiel in Concierge. Ja. Ein Concierge ist natürlich, viele können was damit anfangen, aber am Ende des Tages ist auch eine Frage, wie es gelebt wird. Ja. Das andere ist natürlich auch die Hundewaschanlage. Aber das sind halt alles so eine Kleinigkeiten, die sie dann halt auch nutzen. Und gerade bei dem Publikum, mit dem wir es zu tun haben als Zielgruppe, und das ist das halt Besondere, sie nutzen dieses Objekt nicht als Kapitalanlage, sondern ziehen halt selber ein.
Haben Sie da einen Überblick? Also wenn Sie sagen, die Leute kommen viel aus der Region und ziehen hier auch wirklich selbst ein, kann man das irgendwie quantifizieren?
Ja, am Ende des Tages wird es eine Mischung sein. Also ich würde mal sagen, die Hälfte wird überregional sein und die andere Hälfte wird tatsächlich schon immer hier sein, ja, und werden einfach nur den Lebensmittelpunkt vom Taunus dann in die Stadt verlagern.
Was macht so ein Objekt wie dieses hier interessant? Oder warum haben Sie den Turm gekauft?
Ja, also in dem Sinne, also man muss ja sagen, wir haben ja nicht den Turm gekauft. Wir haben die Idee mit großem Partner gekauft, hier etwas zu entwickeln und zu gestalten. Nämlich das zu gestalten und zu entwickeln, was am Ende des Tages auch nachgefragt wird. Nicht nur eine leblose Hülle hinzustellen für eine Kapitalanlage, ja, auch wir sind natürlich für unsere 800.000 Kleinanleger, werden wir unseren Nachtrag oder jetzt unsere Aufgabe auch nachkommen und werden natürlich da, weil letzten Endes sind es ja nicht wir, sondern wir sind nur die Vertretung für diese ganzen Kleinanleger. Tatsächlich kann sich ja jeder mit 10 Euro an unserem Produkt, an diesem Investment hier beteiligen, das muss man auch dazu sagen.
Über Ihren Fonds Haus Invest.
Haus Invest, ja.
270 Millionen, Pi mal Daumen, habe ich gelesen. Haben Sie sich das kosten lassen? Ist das ungefähr die Größenordnung?
Ja, das wird ungefähr der Investitionsbedarf am Ende des Tages wahrscheinlich sein, ja.
Und dann rund nochmal für 700 Millionen, schon ein bisschen her, haben Sie auch noch den Omniturm für Ihren Fonds erworben.
Da muss ich dazu sagen, also die Zahl ist etwas weniger. Ja, auch wir haben den, ja, der Omniturm gehört auch unseren 800.000 Kleinanlegern und den haben wir auch erworben, ja.
Und dann fahren wir mit dem Fahrstuhl wieder runter. Ein bisschen schwindelig ist mir auch schon, nicht nur von der Höhe, sondern auch von den ganzen Zahlen. 1,5 Millionen für eine Wohnung, 270 Millionen für den ganzen Turm, 700 Millionen für einen anderen, kaum einen Kilometer entfernt. Und das ist ja noch längst nicht alles. Wenn man mal anfängt zu suchen, findet man überall in der Stadt neue Baugruben, neue Kräne und neue Rohbauten. Der eben erwähnte Omniturm mit Büros und Wohnungen steht schon fast fertig im Bankenviertel. Direkt daneben entsteht mit dem sogenannten Four gerade das größte Hochhausprojekt seit Jahrzehnten. Auch mit Büros, Wohnungen und Geschäften. Und im Europaviertel ist Deutschlands höchstes reines Wohnhaus bald fertig. Der Grand Tower mit 170 Metern wurde ziemlich offen als Anlageobjekt in die ganze Welt verkauft. Das Geschäft boomt, so viel kann man sagen. Und Wohnen im Luxushochhaus ist anscheinend das neue Statussymbol schlechthin. Aber was macht das mit einer Stadt oder zumindest mit dem Viertel, in dem so ein Wolkenkratzer steht? Sebastian Schipper von der Frankfurter Uni kann mir das hoffentlich sagen. Er forscht am Institut für Humangeographie und beschäftigt sich unter anderem mit Gentrifizierung. Ich treffe ihn in seinem Büro am Campus Westend und er bestätigt mir erstmal, dass mich meine Wahrnehmung nicht täuscht. Es wird wahnsinnig viel gebaut.
Ja genau, Frankfurt ist so die Stadt, wo jetzt dieser Hochhaus-Luxus-Wohnturm-Boom tatsächlich sich im Stadtbild manifestiert. Gegenwärtig sind entstanden und entstehen so rund 22 von diesen Hochhäusern mit so knapp 5000 Wohnungen. Und das bedeutet, dass so ungefähr jede vierte Wohnung, die im Neubau entsteht, eben in einem von diesen Wohnhochhäusern geschaffen wird.
Sie beschäftigen sich viel mit Gentrifizierung. Welche Rolle können da solche Hochhäuser spielen?
Genau, diese Wohnhochhäuser in Frankfurt, die sind sehr, sehr teuer. Und diese Preissteigerung kann eben Einfluss haben auf die Nachbarschaft, auf die Wohnhäuser, auf die Mietwohnungen in der Umgebung. Und das nennt man dann in der Stadtforschung Neubaugentrifizierung. Also wenn man einen hochpreisigen Neubau hat, der eben dazu führt, dass auch Mieten und Preise in der Umgebung steigen. Und da gibt es vielleicht zwei Mechanismen, wie so eine Übertragung stattfindet. Das eine ist, wenn solche Wohnungen in den Hochhäusern vermietet werden zu hohen Preisen, gehen eben diese Mieten in den Mietspiegel ein und führen dazu, dass eben bei der nächsten Mietspiegelerhebung auch die ortsübliche Vergleichsmiete steigt und damit auch die Möglichkeit von Vermietern in der Umgebung, ihre Miete zu erhöhen. Es werden die meisten Wohnungen ja in diesen Wohnhochhäusern nicht vermietet, sondern verkauft. Aber auch das hat eine Auswirkung, weil eben diese hohen Preise sich dann perspektivisch auch in steigenden Bodenrichtwerten niederschlagen. Das heißt, die Bodenpreise in der Umgebung steigen. Und auch diese Bodenpreise bilden wieder die Kalkulationsbasis für Investoren in der Umgebung. Und sie sind auch relevant, wenn in der Mietspiegelkommission darüber entschieden wird, welcher Stadtteil einen Lagezuschlag bekommt. Das heißt, welcher Stadtteil besonders teurer wird bei der Vermietung. Und auch da können eben diese Wohnhochhäuser einen Einfluss drauf haben. Und der dritte Mechanismus, den man vielleicht auch noch ergänzen kann, ist eher auf so einer indirekten Ebene, dass man eben dieses Phänomen hat, wenn jetzt viele Wohnhochhäuser in so einem Stadtteil entstehen, dass das so eine gewisse symbolische Ausstrahlungskraft hat, indem auch andere Investoren annehmen, okay, wenn ich jetzt in dieser Gegend Wohnungen für 10.000 Euro verkaufen kann, kann ich mir vielleicht überlegen, ob ich nicht meine Wohnungsbestände in der Nachbarschaft auch aufwerte, saniere und dann eben versuche zu entmieten und teurer wieder weiter zu vermieten. Das wäre quasi so ein dritter Mechanismus, so ein indirekter, wie so eine Neubaugentrifizierung funktionieren kann.
Und das ist das Dilemma der Türme. Die schöne Aussicht aus dem Penthouse bezahlt eben die ganze Nachbarschaft mit, auch wenn man gar nicht zur Einweihungsfeier eingeladen ist. Die Stadt ist hier am Zug, sagt Sebastian Schipper. Immerhin kann das Planungsdezernat ja festlegen, was wo gebaut werden darf. Unter anderem gibt es auch einen Hochhausrahmenplan, der alle paar Jahre fortgeschrieben wird. Der Sprecher des Dezernenten, Marc Gellert, kennt sich damit aus. Schon in unserem Vorgespräch in seinem Büro lerne ich jede Menge interessantes, unnützes Hochhausfachwissen, das man aber bestimmt nie vergisst. Zum Beispiel ist ein Haus erst ab 22 Metern ein Hochhaus, weil die Feuerwehr mit ihren Leitern nur 22 Meter hochkommt, wenn es brennt. Ab hier müssen Häuser deshalb viel strengere Brandschutzauflagen erfüllen. Aber das nur nebenbei. Eigentlich geht's hier um den Boom der Wohntürme. Und dafür zeigt mir Gellert das riesige Frankfurt-Modell im Erdgeschoss des Dezernats. Wirklich beeindruckend.
Also das Stadtmodell hier im Planungsdezernat ist 54 Quadratmeter groß und bildet im Wesentlichen den erweiterten Innenstadtbereich ab.
Jetzt muss ich doch nochmal fragen, mein Blick fällt hier gerade durch die ganzen Wohnhäuser auf den Grand Tower, so heißt er tatsächlich. Nicht von Donald Trump gebaut, aber er heißt Grand Tower und das ist, da geht der Investor, glaube ich, recht offen auch mit um, in erster Linie als Investitionsobjekt gebaut worden, wurde auch im asiatischen Raum, im Amerika beworben. Wirklich, hier kaufen Sie Wohnungen mit guter potenzieller Wertsteigerung. Ärgert Sie als Städteplaner, dass das sowas mal durchgegangen ist oder ja?
Ja, da haben wir eben auch nicht alle Steuerungsmöglichkeiten in unserer Hand. Da muss man einfach sehen, dass die allgemeine Zinslage beispielsweise, die Nullzinspolitik, die es ja seit einigen Jahren in Europa gibt, dass die auch dazu geführt hat, dass Anleger sich stärker dem Immobilienmarkt zugewandt haben, weil sie kaum alternative Anlegemöglichkeiten sehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass auch wenn wir in Frankfurt hohe Kaufpreise haben, diese im internationalen Vergleich doch eher niedrig sind, wenn man mal den Vergleich mit Paris oder London macht oder mit anderen Städten. Ich will jetzt gar nicht mit New York, Singapur oder Moskau anfangen. Und das ist dann natürlich für internationale Anleger interessant.
Die Preise, wenn ich mir da eine Wohnung kaufe, die sind schon wirklich sehr gehoben. Ist das so ein bisschen beabsichtigt von Seiten der Stadt oder sagt man, naja, also wenn da jetzt Luxuswohnungen entstehen in diesen Wohnhochhäusern, dann müssten da aber eigentlich auch ein paar günstigere Wohnungen entstehen?
Wir sind gegenwärtig dabei, eine weitere Fortschreibung des Hochhausrahmenplans auf den Weg zu bringen oder sozusagen, da wird hinter verschlossenen Türen schon dran gearbeitet.
Ganz kurz, wenn ich einhaken darf, die Wohnhochhäuser, die jetzt entstehen, die enthalten ja noch keine, sagen wir mal, geförderten Wohnungen, keine bezahlbaren Wohnungen, das sind hochpreisige Wohnungen. Da sind Ihnen insofern die Hände gebunden, vielleicht auch für unsere Hörer nochmal zum Verständnis, weil bei der letzten Fortschreibung 2008, glaube ich, hatte man das einfach noch nicht auf dem Schirm, dass sowas entsteht und hat da eben noch nicht festgeschrieben, na gut, wenn ihr so Luxuswohnungen in die Höhe bauen wollt, dann müsst ihr einen gewissen Anteil, einen gewissen Prozentsatz von geförderten Wohnungen da drin haben. Das gab es damals einfach noch nicht und jetzt kann man es nachträglich nicht mehr einschreiben.
Das ist richtig. Es gibt erst seit 2014 einen Grundsatzbeschluss der Stadtverordneten, dass dort, wo wir neues Planungsrecht schaffen für Wohnungen, also dort, wo wir bestehende Bebauungspläne ändern oder neue aufstellen, dass wir dann einen Anteil von 30% des neu ermöglichten Wohnraums als geförderten Wohnraum einfordern. Das tun wir. Das tun wir auch. Ich nenne Ihnen gleich ein Beispiel bei Hochhäusern, aber es gibt lediglich erst einen Fall, da bei den anderen Entwicklungen das Planungsrecht schon älteren Datums ist. Aber auch das werden wir in den neuen Hochhausrahmenplan mit aufnehmen.
Das heißt, wenn der neue Hochhausrahmenplan vorgestellt wird, vielleicht im kommenden Jahr, müssen wir schauen, dann wird da durchaus drinstehen, also reine Wohnhochhäuser oder auch gemischte Nutzformen, Wohnungen, Büros und so weiter, da muss dann 30% geförderter Wohnraum sein, das heißt bezahlbarer Wohnraum schlicht.
Ganz genau, darum geht es uns ja. Und das ist ja auch sozusagen gesamtstädtisch unser Hauptanliegen, dass stärker als in den letzten Jahren bezahlbarer, also preisgünstiger Wohnraum entsteht.
Dann kommen wir doch zu dem Beispiel, wo dieses neue Konzept 30% geförderter Wohnraum schon greift. Gehen wir nochmal hier um die Ecke von diesem großen Modell. Das ist ein Hochhaus mit Mischnutzung, also Büros, Geschäfte, aber eben auch Wohnungen, das gerade gebaut wird. Oder vier Hochhäuser, ist ein Ensemble, nennt sich Four. Und da, da entsteht tatsächlich, wenn das mal einzugsbereit ist, schon geförderter Wohnraum.
Ja. Bei dem Projekt Four war eine Änderung des Bebauungsplans notwendig, was uns dann die Möglichkeit gegeben hat, zu sagen, für die Wohnungen, die zusätzlich entstehen werden durch diese Bebauungsplanänderung, da wenden wir diese 30%-Regel an. Das heißt, es werden rund 80 geförderte Wohnungen bei dem Projekt errichtet, je zur Hälfte im ersten Förderweg, also als klassische Sozialwohnung und zur anderen Hälfte im zweiten Förderweg, also nach unserem Mittelstandsprogramm.
Ist eine interessante Vorstellung. Also muss man im Kopf erstmal zusammenkriegen. Da entsteht so ein hochmoderner Tower oder hier gleich 4. Die Eingangshallen sehen ja immer recht bombastisch aus. Wird wahrscheinlich auch mit wieder Concierge-Service und allem Pipapo, was man so in diesen hochpreisigen Wohnhäusern hat, dann ausgestattet sein. Und dann sind aber in den ersten 2, 3 Stockwerken Sozialwohnungen. Passt das zusammen?
Wieso sollte es nicht zusammenpassen? So ist Frankfurt, so ist die Welt. Da gibt es Leute, die ein sehr hohes Einkommen haben und andere, die das nicht haben. Wir sind der Meinung, dass Segregation, also die Trennung dieser Welten, der falsche Weg ist. Sondern wir wollen eine Mischung, wir wollen eine Durchmischung und deswegen sind wir der Überzeugung, dass es sehr wohl zusammenpasst und dass es sozusagen beiden Welten auch zumutbar ist, dass sie direkt auf die andere treffen.
Luxushochhäuser also als soziale Begegnungsstätten, charmanter Gedanke. Aber kann das klappen? Sebastian Schipper von der Uni hat da Zweifel.
Inwiefern das in Zukunft tatsächlich umgesetzt wird, muss man abwarten, muss man sehen genau, was jetzt genehmigt wird. Ist die Stadt jetzt tatsächlich da hinterher, diese Quote auch durchzusetzen? Oder bleibt man so flexibel, wie man in der Vergangenheit war, wo man dann oft in solchen Hinterzimmer-Deals dann gesagt hat, ach komm, diese 30%-Quote für geförderten Wohnraum, den schenken wir uns jetzt mal bei diesem Bauprojekt. Ich hoffe natürlich, dass in Zukunft dieses Instrument stärker und konsequenter genutzt wird.
Aber selbst dann gäbe es noch Probleme. Also selbst wenn die Kaltmiete dann einigermaßen günstig ist, weil sie gefördert ist, Sozialwohnungen sollen entstehen, diese Türme haben ja immense Nebenkosten und die sind erstmal davon nicht betroffen. Also dann stelle ich mir vor, dann gibt es einen Concierge-Service wahrscheinlich unten, die Fahrstühle müssen mitbezahlt werden in den Umlagen, die Gebäudefassadenreinigung, alles was bei so einem Hochhaus an Nebenkosten noch draufkommt, ist wahnsinnig teuer und plötzlich sind die geförderten Wohnungen dann für die Leute, die sie eigentlich bräuchten, wieder unerschwinglich. Ist das nicht auch ein Problem?
Genau, das ist sicherlich ein Problem und das ist auch der Grund, warum man bei diesen Wohnhochhäusern sehr skeptisch sein kann, inwiefern damit ein sinnvoller Beitrag zur Wohnungskrise geleistet werden kann. Also während diese Häuser grundsätzlich in der Lage sind, auch bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, eben weil eben die Nebenkosten aufgrund dieser spezifischen Architektur so hoch sind. Ja, dementsprechend, wenn man bezahlbaren Wohnraum für untere und mittlere Einkommensgruppen schaffen will, wäre man eher besser beraten, durchaus verdichtet zu bauen, aber eben in der klassischen Art und Weise und nicht in der Art in die Höhe zu schießen.
Sie hatten noch ein schönes Beispiel aus Tel Aviv, wo man genau das versucht hat, nämlich günstigen Wohnraum in Hochhäusern zu bauen.
Genau, da war das Problem, dass der Staat sich aus der Finanzierung von Sozialwohnungen völlig zurückgezogen hat. Und wenn die Wohnungen dann eben baufällig geworden sind, ist es übergegangen, diese Wohnungen zu privatisieren und zu sagen, wir machen jetzt aus einem 4-stöckigen Wohngebäude ein 20-stöckiges. Und als Gegenleistung für diese zusätzlichen Stockwerke muss der Investor eben halt auch die Wohnungen, die da ursprünglich standen, neu errichten in dem dann entstehenden Hochhaus. Und da war eben aber häufig das Problem, dass eben die Nebenkosten so hoch waren, dass die Sozialmieter, die ursprünglich in diesen günstigen Wohnungen gewohnt haben, zwar jetzt weiterhin eine günstige Wohnung hatten, aber die Nebenkosten zu teuer waren, um überhaupt in diese Wohnung einziehen zu können. Deshalb eben dieser Widerspruch, wenn man eben mit Hochhäusern operiert, wo es dann eben darum geht, wie kann man eine Lösung finden, eben untere und mittlere Einkommensgruppen, die in diese Wohnung ziehen, wenn sie gefördert sind, eben auch ein Stück weit von den Nebenkosten zu entlasten.
Und in Frankfurt wäre das definitiv nötig. Für die 70 Quadratmeter Wohnung im 140 West sind zum Beispiel knapp 600 Euro Wohngeld fällig. Da hilft dann auch die geförderte Kaltmiete nichts. Im Planungsdezernat kennt man das Problem, sagt mir Marc Gellert. Eine Lösung habe man aber noch nicht ausbaldowert. Und dann sind da ja noch die Investoren. Lohnt sich so ein Hochhaus überhaupt noch, wenn 30% geförderte Wohnungen rein müssen? Das habe ich im 24. Stock des 140 West natürlich auch Mario Schüttauf von der Commerz-Real gefragt. Ehrliche Antwort.
Bauen kostet Geld, Hochhaus kostet Geld und das eine muss zusammenpassen. Inwieweit natürlich jetzt gefördertes Wohnen in diesem Hochhaus jetzt irgendwo mal, also um die Frage zu beantworten, also dieses Produkt würde nicht die Qualität und das dem heutigen entsprechen, was wir hier vorfinden. Ja.
Ob in den Türmen also jemals wirklich bezahlbare Wohnungen entstehen, ist völlig offen. Sicher ist nur, dass in Frankfurt fleißig weitergebaut wird. Die Skyline wird zusehends voller. Rund ein Dutzend neuer Türme ist schon geplant und im neuen Hochhausrahmenplan werden noch einige dazukommen.
It's up to you, New York, New York.
Und Und das war HR Info Wirtschaft. Die Sendung gibt es jede Woche neu als Podcast bei den gängigen Podcast-Apps und in der ARD-Audiothek.